Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
12 Jahre Franziskus, wie geht es ihm? Laudato si und die deutschen Bischöfe. Und das Palästinenserhilfswerk UNRWA macht weiter so gut es geht. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Vor fast genau 12 Jahren, am 13. März 2013, wurde Papst Franziskus zum Nachfolger von Benedikt XVI. Gewählt. Wir halten heute ein wenig Rückschau auf das vergangene Pontifikatsjahr, zunächst aber ein Update zum Gesundheitszustand des Papstes, der noch in der Gemelli-Klinik ist. Die offiziellen Infos von gestern Abend und heute Morgen klingen gut. Franziskus hat gut geschlafen und ist weiter auf dem Weg der Besserung, wenn auch das klinische Bild komplex bleibt. Der Papst wird sein 12. Pontifikatsjubiläum deshalb im Krankenhaus verbringen müssen. Rückschau auf das vergangene Pontifikatsjahr halte ich nun mit meiner Kollegin Anne Preckel. Anne, was stach heraus? Welche weiten Akzente und Zwischentöne gab es im vergangenen Pontifikatsjahr?
Ja, das 12. Pontifikatsjahr war eines der intensivsten und wohl auch kontrastreichsten. Franziskus begeht das Jubiläum leider im Krankenstand, vielleicht auch, weil er unglaublich viel gemacht hat im vergangenen Jahr. Also er hat sich nicht geschont. Er war in Asien auf seiner längsten internationalen Reise in 4 sehr unterschiedlichen Ländern unterwegs, in Indonesien, Osttimor, Papua, Neuguinea und Singapur, und hat dort Muslime, asiatische Gläubige, Indigene und Spitzen aus Religion, Politik und Gesellschaft getroffen. Er hat auf einer weiteren Reise nach Belgien klare Worte gegen Missbrauchsverbrechen in der Kirche gefunden und macht Gewissens- und sexuellen Missbrauch verurteilt. Er hat auch die große Synode zur Synodalität im Vatikan abgeschlossen. Die war ja Frucht eines mehrjährigen komplexen Prozesses weltweit, der auch viel Bewegung in die Kirche gebracht hat. Und Franziskus hat das Heilige Jahr der Hoffnung feierlich eröffnet mit der Öffnung der heiligen Pforte am Petersdom, aber auch etwa in einem römischen Gefängnis. Das waren und das sind alles Gesten der Verständigung, der Begegnung und der Hoffnung, während ja das aktuelle Weltszenario derzeit wenig hoffnungsvoll erscheint.
Gibt es auch besondere Appelle, die er gerichtet hat?
Unermüdlich hat der Papst auch in diesem Jahr zu Frieden in der Welt gemahnt. Frieden für die Ukraine, für das Heilige Land und für viele weitere Konfliktherde in der Welt, der globalen Aufrüstung, den Drohgebärden, der Hate Speech und der Erosion von Diplomatie und Demokratie hat er unbeirrt seine Botschaften der Geschwisterlichkeit und des Dialoges entgegengesetzt. Zum Beispiel im Januar in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag oder in einer Grundsatzansprache an Diplomaten, in der Franziskus für eine Diplomatie der Hoffnung und Wahrheit geworben hat und wo er auch eine Lanze gebrochen hat für den Multilateralismus. Mit einer neuen Enzyklika, die Lexit Nos, hat er dazu eingeladen, zum Wesentlichen zurückzukehren, also zu Menschlichkeit, zu Werten der Liebe und Solidarität. Und auch in diesem Pontifikatsjahr hatte der Papst hunderte von Begegnungen in und außerhalb des Vatikans. Er hat Kardinäle kreiert im Vatikan, er hat römische Pfarreien besucht, in Interviews für Zeitung und Fernsehen Rede und Antwort gestanden und er hat Leute angerufen in der Welt, darunter derzeit oft in Gaza. Nicht zuletzt hat der Papst mit der, man muss sagen, sehr transparenten Art und Weise, wie er seine aktuelle Atemwegserkrankung trägt und mit der Welt auch teilt, ein wichtiges Zeichen gesetzt. Er teilt seine Verletzlichkeit mit, er bittet um Gebet, er meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort, auch mit schwacher Stimme. Zugleich bleibt er mental munter und will sicher schnell auch weitermachen, ganz im Sinne des Vorangehens, das er ja immer gerne propagiert.
Franziskus muss sich jetzt erst noch weiter auskurieren. Vorhersagen sind schwer zu machen. Was kommt aber im neuen Pontifikatsjahr wohl auf Franziskus zu?
In welcher Form der Papst die Osterfeierlichkeiten begehen kann, ist noch unklar und wird von Franziskus Gesundheitszustand abhängen, wie auch alle weiteren Aktivitäten. Für Mai geplant ist eine Papstreise in die Türkei anlässlich des 1700-Jahr-Jubiläums des Konzils von Nicäa. wo 325 ein historisches, bis heute gültiges Glaubensbekenntnis zur Dreifaltigkeit formuliert wurde. Das ist ökumenisch sehr bedeutsam. Der Ort entspricht dem heutigen İznik bei Istanbul und der Papst will hin. Warten wir ab, ob das klappt. Und ob sich der Papst auch künftig mehr schonen wird, das ist schwer zu sagen. Er ist halt ein Papst, der aufblüht unter Menschen und in der Ferne. Da wird es mit dem Ausruhen wohl in der Zukunft auch eher schwer sein.
Das war Anne Preckel. Herzlichen Dank. Die seinerzeit geradezu prophetische, aber angesichts der heute herrschenden Zustände ungehört verhallt zu scheinende Mahnung des Papstes mit seinen Enzyklika Laudato Si vor 10 Jahren war ein Schwerpunktthema bei der diesjährigen Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, die derzeit im Kloster Steinfeld tagt. Dabei stellen die Bischöfe Deutschlands nicht nur eine thematische Webseite vor, sondern auch eine neue Orientierungshilfe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die in den einzelnen Diözesen eingesetzt werden kann.
Die Bischöfe, die derzeit in Vollversammlung in Kloster Steinfeld in der Eifel beraten, haben sich an diesem Mittwochvormittag gemeinsam mit Experten darüber ausgetauscht, wie das dringliche Thema der Erhaltung des gemeinsamen Hauses weiter umgesetzt und in die Gesellschaft getragen werden kann. Bereits vor 10 Jahren habe Franziskus auf die dramatischen, auch sozialen Folgen des Klimawandels hingewiesen. Angesichts einer Welt, die derzeit an verschiedenen Stellen brennt, müsse man jedoch feststellen, dass wir nichts verstanden hätten, sondern vielmehr zynischer geworden seien, so der Vorsitzende der DBK-Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Bischof Heiner Wilmer, im Anschluss an den Themenvormittag gegenüber Pressevertretern.
Heute müssen wir sagen, der Klimaschutz ist das größte Marktversagen in unserer Menschheitsgeschichte.
Dieser Entwicklung habe sich Papst Franziskus mit seiner Umweltenzyklika Laudato Si vor 10 Jahren entgegengestemmt. Allerdings hätten wir den Schrei der Erde nicht gehört oder seine Mahnung nicht ernst genug genommen, stellt Bischof Wilmer fest. Den Jahrestag der Enzyklika hätten die Bischöfe nun zum Anlass genommen, um sich in einer eigenen Studieneinheit erneut mit den Zusammenhängen von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit angesichts der politischen Weltlage zu beschäftigen. Aber auch konkrete Initiativen wurden besprochen.
Die Weltklimaabkommen drohen zur Farce zu werden. Die Interessen von heute stehen über denen von morgen.
So Wilmer, der in diesem Zusammenhang auch seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass das Grundanliegen von Laudato Si auch im Koalitionsvertrag der neu zu bildenden deutschen Regierung seinen Niederschlag finden könnte. Die deutschen Erzdiözesen nehmen das Jubiläum nun zum Anlass, um mit verschiedenen Aktivitäten besonders auf den Zusammenhang zwischen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit hinzuweisen, erläuterte vor den Medienschaffenden anschließend Weihbischof Lohmann, seines Zeichens Umweltbischof der DBK.
Wir als Kirche verstehen uns dabei als Brückenbauerin. Klima- und Umweltschutz geht uns alle an. Aber es bedarf weniger des erhobenen Zeigefingers. Vielmehr müssen wir ja argumentativ überzeugen.
Um die ganzjährig stattfindenden Diözesanenaktionen zu unterstützen, sei über die Webseite der Deutschen Bischofskonferenz eine eigene Themenseite gestaltet worden, auf der sich Begleitmaterial für verschiedenste Formate finde. Auch seien insbesondere rund um den Jahrestag im Mai diverse diözesanübergreifende Veranstaltungen geplant, erläuterte Weihbischof Lohmann weiter. Darüber hinaus stehe nun eine Orientierungshilfe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bereit.
Damit können die Diözesen die Nachhaltigkeitsberichterstattung zielgenau an ihre auch finanziellen und personellen Kapazitäten anpassen. Das liegt ja sehr unterschiedlich von der Größe des Bistums und von vielen anderen Fragen, ist das ja sicherlich auch abhängig. Die Berichterstattung steht uns sicher gut zu Gesicht und bietet die Chance, transparent die bereits stattfindenden Maßnahmen in unseren Diözesen darzustellen.
So Weihbischof Lohmann, der in diesem Zusammenhang auch auf die in der Orientierungshilfe verankerte soziale Nachhaltigkeit hinwies, die durch Themenfelder wie Arbeitnehmerrechte, Compliance-Regelungen und karitative Angebote berücksichtigt werde.
Damit schließt sich der Kreis zu Laudato Si. Denn Laudato Si ist, wie gesagt, nicht nur eine Umweltenzyklika, sondern auch eine Sozialenzyklika. Enzyklika. Zugleich kommen wir der päpstlichen Forderung aus dem apostolischen Schreiben Laudate Deum aus dem Jahr 2023 nach. Der Papst hat ja im Grunde noch mal das, was er schon in Laudato Si gesagt hat, noch mal bekräftigt, noch mal auch im guten Sinne verschärft, dass Maßnahmen zur Energiewende, wie wir sie immer weiter einstielen wollen, und so schreibt er es selber, effizient sind, dass sie verpflichtend sind und dass sie leicht überwacht werden können, so sagt er es in Laudate Deum.
Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Die UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge, kurz UNRWA, darf in Gaza eigentlich nicht mehr tätig sein. Das hat die Knesset, das israelische Parlament, bereits im Oktober beschlossen. Trotz massiver Einschränkungen leistet die Organisation weiter humanitäre Hilfe für Millionen Menschen in Gaza und der Westbank, sagt uns Marta Lorenzo, UNRWA, Direktorin für Europa.
Die erste Folge der neuen Gesetze der Knesset war die Aufhebung der Visa für unser internationales Personal, das in Ostjerusalem tätig war und das wir evakuieren mussten, erklärt Marta Lorenzo, Leiterin des UNRWA-Büros für Europa. Infolgedessen wurde unser Hauptquartier in Ostjerusalem geräumt und unser Team musste gehen. Dennoch haben wir beschlossen, unsere Aktivitäten in den Bereichen Schulen und Gesundheitsversorgung fortzuführen, solange man uns nicht zum Zusperren zwingt. Auch in der Westbank verschärft sich die Lage. UNRWA berichtet von massiver Zerstörung palästinensischer Häuser und mehr Gewalt. Mindestens 40.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen, so Lorenzo. Wir haben unser Gesundheitswesen umgestellt, mobile Kliniken eingerichtet und wir verteilen Matratzen, Küchenutensilien und andere Nothilfegüter. Jeder braucht alles. Trotz der Restriktionen konnte UNRWA in Gaza eine minimale Präsenz aufrechterhalten. In den ersten Tagen der Waffenruhe gelang es, gut 2.000 Lastwagen mit Hilfsgütern in das Gebiet zu bringen. Wir haben rund 2 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgt und unsere Arbeit mit unserem überwiegend lokalen Personal fortgesetzt. Gleichzeitig hat UNRWA mit Desinformationskampagnen zu kämpfen. Organisationen, die UNRWA als terroristisch bezeichnen, gefährden nach Lorenzos Worten das Personal vor Ort. Finanzierungsprobleme verschärfen die Notlage. Die Organisation veranschlagt 1,7 Milliarden Dollar, um die dringendsten Bedürfnisse in Gaza und der Westbank zu decken. Die humanitäre Krise trifft besonders Kinder. Viele sind traumatisiert, haben Angehörige verloren oder können keine Schule besuchen. Trotz der gravierenden humanitären Lage hilft das Wenige, das wir tun können, ein Minimum an Hoffnung für die Zukunft zu bewahren, sagt Lorenzo. Ich möchte diesen positiven Aspekt wirklich betonen, denn wir können einige Bildungsangebote für Kinder wieder aufnehmen, besonders für die Jüngsten, die noch nie die Gelegenheit hatten, lesen und schreiben zu lernen. Und das gibt den Menschen Hoffnung. Auch die Gesundheitsversorgung steht vor dem Kollaps. Krankenhäuser sind überfüllt, Medikamente fehlen und die Zahl der unterernährten Kinder steigt. Wir erleben täglich, dass Menschen sterben, weil die medizinische Versorgung unzureichend ist, so Lorenzo. Trotz allem setzen wir unsere Arbeit fort, so gut wir können. Papst Franziskus verfolgt die Krise mit Sorge. Die Schwierigkeiten sind immens und viele Menschen leiden. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und wir blicken nach Südostasien. Nach der Festnahme des ehemaligen philippinischen Präsidenten hoffen Katholiken im In- und Ausland auf Gerechtigkeit für die Menschen, die zu Rodrigo Dutertes Amtszeit auf den Philippinen ermordet wurden. Die Reaktionen im Land schwanken zwischen Erleichterung und Protest.
In der katholischen Gemeinschaft der Philippinen sei aktuell viel von der Rechenschaftspflicht die Rede, berichtete Daniel Pilario, Präsident der Adamson-Universität in Manila, gegenüber dem Fidesz-Dienst. Es müsse sichergestellt werden, dass die Opfer und ihre Familien Gerechtigkeit erfahren und um eine Botschaft an alle zu senden, dass niemand über dem Gesetz steht, so der Vincentiner-Missionar, der sich auf den Philippinen um Familien kümmert, die zur Zeit von Dutertes Drogenkrieg Angehörige verloren haben. Die Familien der Opfer verdienen Wahrheit, Wiedergutmachung und Gerechtigkeit. Wir müssen sicherstellen, dass solche Verbrechen nie wieder geschehen, betonte der Ordensmann. Knapp 80% der 118 Millionen Einwohner des asiatischen Landes bekennen sich zur katholischen Kirche. Der Präsident des Internationalen Katholischen Hilfswerks Missio München, Wolfgang Huber, bezeichnete die Festnahme des ehemaligen philippinischen Präsidenten als großen Tag für Recht und Gerechtigkeit. Während der Amtszeit Dutertes seien mehrere 10.000 Menschen von Todesschwadronen kaltblütig ermordet worden. Im ganzen Land finden gerade Gottesdienste statt, denn eine große Hoffnung hat sich auf den Philippinen erfüllt. Die Festnahme zeige, dass keine Person, egal wie hoch ihr politisches Amt sei, über dem Gesetz stehe, nicht einmal der vormalig höchste Mann im Staat, so Missio. Die Festnahme am internationalen Flughafen von Manila nach der Rückkehr Dutertes aus Hongkong folgt einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das Gericht wirft dem ehemaligen Staatschef vor, in seinem Krieg gegen Drogen während seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Duterte hatte als Präsident den Austritt der Philippinen aus dem Haager Gerichtshof erklärt, nachdem dieser Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte. Der Strafgerichtshof hat aber das Recht, zu mutmaßlichen Verbrechen zu ermitteln, die während der Mitgliedschaft eines Landes begangen wurden. Dennoch gibt es auf den Philippinen noch immer viele Duterte-Unterstützer, etwa auf der Insel Mindanao. In Cagayan de Oro wie in Davao gingen die Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit dem inhaftierten ehemaligen Präsidenten zu bekunden, berichtete Antonio Ledesma, emeritierter Erzbischof von Cagayan de Oro, gegenüber Fides. Die Verhaftung von Duterte bedeute noch nicht, dass er schuldig sei, sondern dass die dem ehemaligen Staatschef vorgeworfenen Verbrechen untersucht werden müssen, betonte der Erzbischof. Er verwies zudem darauf, dass Dutertes Verhaftung in einen politisch aufgeladenen Moment auf den Philippinen falle. Präsident Ferdinand Marcos Jr. und seine Vizepräsidentin Sara Duterte, die Tochter von Rodrigo, waren früher verbündet, jetzt Rivalen, die um die Gunst der Wähler bei den Zwischenwahlen buhlten. Dort sollen der Kongress, ein Teil des Senats sowie regionale und kommunale Verwaltungen gewählt werden. Diese Verhaftung fällt mitten in den Wahlkampf und wird zu einer Konfrontation zwischen den gegnerischen Fraktionen führen, so Erzbischof Ledesma. Man kann dem politischen, nicht nur den juristischen Wert eines solchen Aktes, den die Regierung Marcos genehmigt hat, nicht übersehen. Der aktuelle philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. sei dem Internationalen Strafgerichtshof nicht wieder beigetreten, erinnert das Hilfswerk Missio. Außergerichtliche Tötungen würden fortgesetzt, wenn auch in geringerem Maße. Gegen Sara Duterte, die Tochter des nun inhaftierten Ex-Staatschefs, laufe ein Amtsenthebungsverfahren. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Und damit endet diese Sendung. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie in unserem kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.